In der Folge 28 mit dem ehemaligen Bundesligaspieler und aktuellen SR Donnerfeld Cheftrainer Josef Sepp Michol spreche ich unter anderem über seine aktive Zeit als Mittelfeldakteur und das Lindenstadion in Eisenstadt, die guten alten Zeiten, als der Schilling noch regierte, einen sehr bekannten Ex-Nationalspieler, der eine Sprachnachricht dagelassen hat, über Weggefährten bei SR Donnerfeld und über die letzten Jahre, die durchaus erfolgreich waren. Dann darf ich euch begrüßen zur 28. Folge von Calls Podcast, die Drittliga Akustik. Heute zu Gast Josef Seppel Michol. Danke, dass du gekommen bist.
Bitte, gerne.
Ja, Josef, die Hinrunde ist vorbei. Was ist dein Resümee, wenn man das so sagen darf? Ich habe Herrn Xandl schon gefragt letzte Woche. Jetzt frage ich dich als Donnerfeld-Trainer.
Ja, eigentlich positiv. Wir haben im Sommer einen riesen Umbruch gehabt. War für mich jetzt nicht ganz klar, wo wir uns positionieren oder wie wir diesen Umbruch schaffen. Es war für mich ein bisschen zu großer Umbruch, der nicht so geplant war. Aber wir haben das dann sehr gut hingebracht. Wir haben da nach dem Rapidspiel ein bisschen eine kurze Pause eingelegt, dass wir 3-4 Spiele nicht gewonnen haben oder auch nicht gepunktet haben oder zu wenig gepunktet haben. Und ja, letztendlich sind wir wieder in die Spur gekommen und jetzt ein tabellarisch und punktemäßig sind wir im Soll. Wir sind 2 Punkte hinter den Tabellenführer und es ist alles noch möglich.
Überraschenderweise nach einem Rapid-Match im Cup ist es ein bisschen bergab gegangen, obwohl es eigentlich eine Top-Leistung war, vor allem erste Halbzeit.
Ja, sowas macht immer was mit einer Mannschaft. Es ist natürlich ein Highlight für alle Spieler, ein Highlight für den Club, auch für mich natürlich. Und ja, wie es den Bundesliga-Clubs in Europacup geht oder noch in Europacup, so haben wir eben dieses Problem. Wir sind 2 Tage später, glaube ich, nach Siegendorf gefahren und ja, da sind wir aus dem Bus ausgestiegen und die haben eigentlich die Gesichter angeschaut und haben gedacht, ui, ob das gut geht, weiß ich nicht. Und ja, wir haben das dann mitgenommen und haben uns aber dann wieder super erfangen.
Genau, ich glaube 7 sieglose Spiele, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann hinten raus ist wieder bergauf gegangen, viele, viele Siege geholt und schlussendlich steht es auf Platz 5. 2 Punkte hinter dem ersten. Also so unzufrieden kann man nicht sein. Ne?
Nein, ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Ich bin positiv überrascht, wie wir das rasch angenommen haben, wie wir raus die Art und Weise, wie wir versuchen zu spielen, dass wir das relativ rasch wieder implantiert haben und ja, passt, wir sind im Soll.
Jetzt zu deiner Person. Sepp, wo bist du aufgewachsen? Wie bist du aufgewachsen?
Ja, in Götzendorf aufgewachsen, wie man halt am Land aufwächst. Sehr schöne Kindheit gehabt mit 3 Geschwistern, ein Mädel, 2 Brüder, ja, kleine Wohnung, ja, dann relativ in jungen Jahren schon zu Admira gekommen, dann dort in das Leistungszentrum gegangen, in Internat. War halt ja, eine wunderschöne Kindheit mit sehr vielen bekannten, berühmten Namen kennenlernen dürfen in der Südstadt und ja.
Welche Erinnerungen hast du an die 70er Jahre, frühe 80er Jahre, sprich wo du ein Kind damals warst und vor allem welchen Stellenwert hatte der Fußball damals in Österreich?
Ja, Fußball war für mich immer alles. Also ich bin ja leidenschaftlicher Fußballfan und Fußball war für mich immer sehr wichtig in meinem Leben und hat immer einen sehr hohen Stellenwert eingenommen. Und ich habe mir halt auch jobmäßig nie was anderes vorstellen können, weil das halt immer das war, was mir am meisten Spaß gemacht hat.
Bis 1985 warst du bei der Admira, dann bist du nach Eisenstadt gewechselt. Ich glaube, du bist dann so 3 Jahre immer hin und zurück verliehen worden, Admira Eisenstadt. Und das war damals 2. Liga und sogar Bundesliga, Admira damals, oder?
Es war Admira Bundesliga und Eisenstadt auch, genau. Bundesliga. Also ich habe damals meinen damaligen Trainer, der Ernst Weber, der leider schon von uns gegangen ist, der hat mich dann auf Eisenstadt mitgenommen. War mal Bundesliga, wir sind dann abgestiegen, ich bin dann wieder retour zu Admira und bin dann nochmals ein halbes Jahr nach Eisenstadt und wieder retour zu Admira.
Genau, also immer so hin und her, so ja. Circa 2-3 Jahre war das.
Ja, es war eigentlich gedacht, dass ich in Eisenstadt mehr Spielzeit bekomme, weil mit Admira waren wir doch ja, eine Spitzenmannschaft und da habe ich weniger Spielzeit bekommen. Und der damalige Trainer, der Gustl Starek, hat mir eben geraten, dass ich den Weg gehe über Eisenstadt und wieder retour komme. Und ja, so hat sich das halt so ergeben.
Ja. Dann warst du unter anderem, wie gerade erwähnt, in Eisenstadt. Da gibt es ein legendäres Stadion, das Lindenstadion. Wenn man da jetzt hinfährt, Josef, da glaubt man gar nicht, dass man da Fußball gespielt hat irgendwann.
Ja, Wahnsinn. Ich war mit Austria, wie wir Cup-Finale gespielt haben in Mattersburg, waren wir kaserniert in Eisenstadt. Und ich habe damals der damaligen Mannschaft gesagt, jetzt zeige ich euch, wo ich einmal gespielt habe. Und ja, ist nicht so gut rübergekommen.
Ist er im Schloss Esterhazy?
Ja, wir waren im Schloss Esterhazy. Wir sind durch den Park raufgegangen, haben uns das Lindenstadion angeschaut und das war halt eigentlich eine Gstätten, wie man halt so schön sagt. Und ja, für mich halt wahnsinnig viele Erinnerungen und die Jungs haben es halt ja, eher belächelt.
Dann nach Eisenstadt bist du zu Wiener Neustadt gewechselt in die Regionalliga Ost für ein Jahr. Wieso das?
Auch wieder Spielzeit zu bekommen, das war natürlich für mich eine wunderschöne Zeit, weil ich dort auch eine Wertigkeit erfahren habe und das erste Mal Anerkennung bekommen habe und wir wollten dort unbedingt um einen Titel mitspielen. Füssendorf ist, glaube ich, dann letztendlich Meister geworden, da bin ich dann eh nachher hingewechselt in späterer Folge. Und ja, war für mich eine wichtige Erfahrung, eine richtige Kampfmannschaft zu spielen und halt auch ein bisschen eine Wertschätzung zu bekommen von Mitspielern, von Zusehern und allem, was es da rundherum gibt.
Da warst du gerade ca. 22 Jahre alt, so nach dem Motto, ein Schritt zurück, um wieder zwei vorzumachen.
Ja, für mich ist das immer wichtig, also ist auch jetzt ein Credo von mir, spielen auf dein höchstmöglichen Niveau. Und da ich damals halt in der Bundesliga nicht richtig geschafft habe, bin ich halt diesen Weg gegangen. Und ja, ich denke, dass das für alle jungen Spieler wichtig ist, dass sie sich beweisen können und dass sie halt immer irgendwie ihre Leistung bringen können. Wenn sie nicht die Möglichkeit haben oder nicht spielen, dann ist es gescheit, dass sie gehen einen Schritt retour.
Damals war es ja noch ganz anders. Ich würde gerne über die Erziehungsmaßnahmen damals sprechen, untereinander, in der Mannschaft.
Das war eine ganz andere Generation, das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen.
Deshalb frage ich es auch.
Sicher. Es war ganz ein anderer Respekt und ein ganz anderes Miteinander. Ja, für mich ist jetzt schöner, besser und ganz einfach viel ja, sozialer und da hat es halt so richtige Hierarchien gegeben und da hat man halt gar nicht irgendwie aufmucken dürfen als Junger. Ja, ist jetzt ganz was anderes und meiner Ansicht nach um sehr vieles besser geworden.
Unter anderem noch bei Vösendorf gespielt, wie du gesagt hast, VfB Mödling, VVC, Gerersdorf. Das sind alle Stationen damals in der zweiten Liga. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. VVC, hast du einen Mitspieler gehabt, ein Jahr lang, Peter Letocher. Und der hat mir da eine Sprachnachricht dargelassen.
Wir haben einen tollen Trainer gehabt damals mit Alfred Riedl, der dann aber auch vorzeitig dann aufgehört hat. Kurzfristig hat dann der Fredl Schaub, leider schon frühzeitig verstorben, hat uns dann damals übernommen. Lustig waren dann seine Spielerbesprechungen, wo wir dann unten in der Kantine gesessen sind und ja, die Hälfte von der Mannschaft dann noch vor dem Spiel bei der Besprechung geraucht haben. Das gibt es heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, gibt es einige Schmankerl aus dieser damaligen Zeit, aber wie gesagt, die Zeit wird wahrscheinlich dann zu kurz sein. Vielleicht nur eine lustige Episode, wir waren Trainingslager. Ich glaube, das war in Spanien. Wir haben damals, war ich damals unter dem Alfred Riedl und wir haben einen Abend frei gehabt. Da hat uns der Trainer gesagt, ihr habt den Abend frei, aber bitte, wenn es fortgeht, keine scharfen Getränke, könnt schon ruhig was trinken. Am nächsten Tag Vormittag ist auf jeden Fall frei. Und ja, wir sind dann in die Stadt gefahren, alle gemeinsam erstes Lokal rein, 25 Bacardi Cola sind am Tisch gestanden, 10 Minuten später ist der Trainer reingekommen mit dem Co-Trainer. War natürlich nicht so angenehm für uns, aber war in dem Moment dann auch egal. Problem war dann eher, dass wir dann am nächsten Tag Vormittag, dass der freie Tag dann gestrichen worden ist. Wir haben dann in der Früh trainiert, ein paar Ausdauerläufer gemacht, das war dann nicht so lustig. Aber wie gesagt, sowas ist auch damals vorgekommen. Gut, Corin, wünsche dir alles Gute mit Seppel und wir hören uns. Tschüss.
Sehr netter Sportkamerad, super, super Spieler, muss ich sagen, war ein richtiger guter Spieler und ja, ist dann nicht, glaube ich, zu Lustenau gegangen oder ist ja von Lustenau zu uns gekommen, weiß ich jetzt nicht mehr und das Trainingslager kann ich mich auch noch erinnern, vor allem an das Training kann ich mich nachher noch erinnern. Alfred Riedl war ja Happelschule und das war brutal und das erste war einmal, wenn wir rausgegangen sind am Platz, hat er gesagt, ja, Sprint. Ja, wohin? Immer Platzlänge hätte man so, sind 10 Platzlängen durchsprinten. Hat er halt gesagt, wenn du fortgehen könntest, dann könntest du trainieren auch.
Ja, recht hat er.
Ja, waren aber erfolgreich in der Zeit, haben wir die Stadthalle gewonnen und sind auch dann ins mittlere Playoff gekommen, haben dort da eine richtig gute Rolle gespielt. Leider waren halt so viele finanzielle Schwierigkeiten, dass man das nicht durchspielen hätten können. Ich denke, dass man da richtig eine gute Rolle abgeben hätten, auch in der Meisterschaft. Wir sind dann im Cup unter die letzten vier, glaube ich, sogar gekommen, gegen Rapid ausgeschieden. War eine richtig eine geile Zeit. Ein sehr besonderer Club, was erzählen, muss ich sagen. Wo ich eigentlich hingekommen bin, ist die Welt zusammengebrochen, weil da.
Finanzielle Probleme, hat mir der Peter noch gesagt, dass
Ja,
damals gab
es
es war.
war dann ab Dezember hat es kein Geld mehr gegeben. Wir haben dann die Stadthalle eben gespielt, das war vom Nutzer gesponsert. Ja, und dann ist halt immer, dann sind wir halt ständig belogen worden. Wir haben gesagt, ja, es gibt nächste Woche gibt es Geld und übernächste Woche gibt es Geld. Und es ist eigentlich nie was gekommen. Dann haben welche über die Gewerkschaft, die sind dann eigentlich ausgetreten, die haben dann nicht mehr weitergespielt. Und wir haben halt dann weitergespielt, aber halt, ja, mit weniger Erfolg.
Der Peter hat noch gesagt, es hat eine tolle Truppe damals gehabt, mit vielen, vielen jungen Spielern, unter anderem Kanadi und Manfred Nastl dabei gewesen. Und du sprichst das so bescheiden an, Stadthallensieg. Ich glaube schon, dass du einen erheblichen Anteil daran gehabt hast, vor allem im letzten Spiel.
Ja, das war halt eine geile Mannschaft, das muss man schon sagen. Wir haben also mit den Jungen, mit Kanadi Nastl, Bruder Oliver ist von Innsbruck, der als Meister geworden mit Innsbruck, ist dann zu uns gekommen.
Jetzt bei der VDF.
Genau, jetzt sind bei den VDF, ja. Dann war der Schaub und der Kinnast Reini, das waren eigentlich die Elternspieler, die das geführt haben. Und rundherum haben wir einen Jerabek Gussl, der halt eine Institution war, ein Favoriten. Der Nastl, der Bleier, Matthias, also war eine richtig geile, gute Mannschaft. Und ja, haben wir auch richtig Erfolg gehabt. Leider Gottes ist halt das dann irgendwie zerstört worden durch diese finanziellen Schwierigkeiten.
Dann nach der zweiten Liga warst du noch für 4 Jahre in Schwechat, ich glaube bis 2002 und dann bei Götzendorf, oder?
Ja.
Also gemeldet auf alle Fälle. Ich weiß nicht,
Ja,
ob du es gespielt hast.
habe ich noch ein paar Matches gespielt,
Okay.
ja. Leider hätte ich nicht viel machen, war eigentlich ja, nicht so erfolgreich. Es waren eigentlich die Erwartungen, habe ich nicht erfüllen können, sagen wir so.
Okay. Aber warst du dann auch nicht mehr der Allerjüngste?
Nein, war
Warst du, wollte ich
37
gerade
und
sagen.
eigentlich war es schon gescheiter gewesen, ich hätte es lassen.
Aber du bist dann sowieso 2002 zu Austria gekommen, von dem her nicht so tragisch.
Nein, es hat genau passt. Also ich bin doch eigentlich durch großen Zufall zu Austria gekommen. Ich habe bei Schwächert war es eigentlich fast aus. Oder ich habe mich dann am Knie operieren lassen und Trainer Rosner hat eigentlich nicht mehr so auf mich gesetzt. Haben sie gesagt, was machen wir mit dir? Habe ich halt die U14 kurz trainiert und dann hat mich eben die Austria angerufen in Form von Herrn Muhr und mich gefragt, ob ich mir eigentlich was vorstellen kann, da bei Austria irgendetwas zu machen. Ja, bin dann als Assistenztrainer zu den Amateuren gekommen.
Damals, es ist ja eigentlich relativ lustig, wie du aufgehört hast, also hat es dann begonnen, dass der Euro, also in Euro ausbezahlt wurde, 2002, weil damals, glaube ich, 99 ist er eingeführt worden, aber nur in der Buchung, aber ausbezahlt wurde dann ab 2002 mit Euro. Damals der Schilling. Ja, die alten Generationen sagen immer, ja, heute ist alles Arsch, damals war alles besser.
Nein, das sehe ich nicht so. Also es ist jetzt anders und es ist gleich gut und es hat sich nicht großartig was verändert. Es gibt immer noch Spieler, die weniger gute Einstellungen haben. Da gibt es welche mit guter Einstellung. Also,
Ich meine jetzt das Finanzielle. Damals,
dass wir mehr verdient haben damals?
mehr weiß ich nicht, anders wahrscheinlich.
Ja, schwarz. Nein, das war halt eine andere Zeit, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das ist ja sinnlos, wenn man sich da Kopfzerbrechen macht. Aber da war das Bosman-Urteil natürlich, das hat wieder andere Auswirkungen gehabt, aber nicht so im Amateurbereich. Also die Spieler verdienen heute halt zum sehr, sehr vieles mehr wie wir damals. Aber es ist okay.
Ich würde sagen, wir kommen mal zur Fragerunde. Sehr, sehr interessante Fragen dabei. Zwei, drei. Die erste Frage kommt vom Hussein. Wie balancierst du die Arbeit als Trainer und ja, als Scout bei einer Beratungsfirma?
Das eine hilft mir beim anderen. Also ich weiß, wenn ich mit den Klienten, sage ich jetzt mal, oder mit den jungen Spielern spreche, die man in der Agentur haben, von was ich spreche, weiß auch, was man braucht, um Profifußballer zu werden und was auch notwendig ist in der heutigen Zeit. Es gibt sehr, sehr viele Berater, die nicht wissen, von was sie sprechen, und aber trotzdem beraten. Dann frage ich mich immer, ja, was da zündet ihnen, dass die bei ihrer Agentur dabei sind.
Die nächste Frage kommt von Anonym. Ball auf die 6 spielen oder direkt hoch in die Tiefe?
Ja, das ist sicher ein Spion aus der Kabine.
Ja.
Ich Ja, ich denke, na, also es kommt immer auf die Qualität der Spieler an.
Und welches Material du zur Verfügung hast.
Welches Material, ja. Was für ein Untergrund, das ich zur Verfügung habe und ja, was mein Ziel ist. Ne? Und natürlich würde ich auch gerne einen kontinuierlichen Spielaufbau haben, wenn die Plätze passen würden, wenn meine Qualität passen würde. Ja, aber wenn das dann nicht der Fall ist, dann wenn ich dann Risiko und Gewinn abwäge, dann sage ich halt eher, sollte man die 6 auslassen.
So, der Pero Brinic fragt, wie bist du mit deinem jetzigen Co. zufrieden? Der jetzige Co-Trainer Manuel Dutze, glaube ich, ist damit gemeint.
Ja, kenne ich. Na, sehr. Ist ein junger Bursche, der sehr interessiert ist, der was machen will. Es wird die Frage sein, wo er hin möchte. Und er hat das ganz gut angenommen. Es wird halt, also ich bin sehr zufrieden. Das passt schon. Sind wir gut unterwegs.
Der Manuel Dutze hat natürlich auch über dich was gesagt. Er ist froh, dass er ja, mit dir trainieren darf, mit einem RLO-Trainer, der dreimal zum Trainer des Jahres gewählt wurde. Aber am geilsten findet er die Halbzeitansprachen von dir. Das ist wie wenn er sich einen Netflix-Docker anschaut. Bitte nimm uns da mal mit.
Ja, kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, was er sich für Netflix-Dokus anschaut. Aber also es ist halt immer aus der Emotion. Also es ist sehr oft, nehme ich mir vor, dass ich leise bin und ruhig spreche. Und dann wäre ich aus der Situation lauter oder eben umgekehrt. Also ja, ist nicht berechenbar. Da komme ich immer, wäre ich meistens emotional, wenn irgendwas nicht so funktioniert.
Ich soll dich unbedingt fragen wegen, also Manuel, sein Lieblingsspieler in Asimovic.
Mille, ja. Großartiger Spieler gewesen in der Zeit bei der Austria. Hundertfacher slowenischer Teamspieler ist zu uns gekommen, ja, der unglaublich Fußball spielen hat können. Ja, Wahnsinn.
Ich soll da von Manuel ausrichten, er ist der Rekordmeister. Ja. Was auch immer das bedeutet.
Ja, nein, ich habe mir schon 100 mehr erklärt.
ja, dann gehen wir zur Trainerkarriere über, hätte ich gesagt. 2002 angefangen bei der Wiener Austria als Co-Trainer unter Karl Dagsbacher. Wie viel hast du da mitnehmen können aus dieser Zeit? Meine doch über 100 Spieler gemeinsam.
Ja, also das eine ist, ich habe mir bei der Amateure schon gehabt. Also ich bin hinkommen, da war noch nicht der Taxi, der ist dann im Sommer gekommen. Und ja, sehr besonderer Mensch, sehr sozialer Mensch, mit einer unheimlichen Ruhe ausgestattet, mit einer unheimlichen Bescheidenheit. Und ja, als Kollege und als, für mich war es eigentlich wie ein väterlicher Freund ist er geworden und habe halt wahnsinnig viel von ihm mitgenommen in puncto Menschenführung und all diese Dinge.
Welche Spieler hast denn du bei der Austria so trainiert in diesen Jahren? Wer ist denn so richtig, richtig groß rausgekommen?
Einer davon war natürlich der Drago, 100 Teamspiele und dann da. Also ja, das beginnt vom Lindner Heinze über den Klein Flo, über den Parasit, über den Linz, über den Blaschard, über Asimovic. Da waren richtige Granden dabei. Das war wunderschön zum Arbeiten. Vor allem die letzten Jahre, wenn man Kampfmannschaft war. Oder auch schon in die Amateure. Da war Rubino Coti, Marl, Suttner. Wir haben gehabt Linksverteidiger Ulmer, Wahnsinn. Schicker, Schragner, Tetene. Also das war Wahnsinn. Wir haben dann irgendwann einmal müssen eine Entscheidung treffen. Nehmen wir einen Ulmer oder einen Suttner?
Ja, das ist ein Luxusproblem.
Genau, richtig. Ja. Und sehr viele Sachen waren da. Also wir haben da eine unheimliche Mannschaft gehabt. Alle wahnsinnig jung, alle mit einer unglaublichen Energie ausgestattet. Das heißt, du hast das im Training müssen zurückhalten und mit einem Ehrgeiz. Der Drago hat ein Trainingsspiel verloren und hat von lauter Zorn geweint. Also das war richtig schön zum Arbeiten. Das war eigentlich, ja, da ist mir jeden Tag mit einem Lächeln rausgefallen. Also jeden Tag, ich habe da so eine Freude gehabt, dass ich jeden Tag mit einem Lächeln heimgekommen bin und mir gedacht, eigentlich wunderschön, dass ich da mitarbeiten darf und dass ich die Burschen entwickeln darf. Das haben wir dann, ja, das haben dann eigentlich fast alle sind ins Ausland gegangen. Es ist der Klein, der Jules ist auf Mainz damals gegangen, der Klein Flo ist weggegangen, der Sladi Werder Bremen, der Parasit ist nach Monaco. Also es sind dann alle irgendwo hinkommen. Der Drago ist also erst Basel, dann Kiew und hat Karriere gemacht. Also sehr, sehr viele Burschen von damals haben Karriere gemacht, wo man halt, ja, ich das Glück gehabt habe, mit denen arbeiten zu dürfen.
Du hast ihn gerade angesprochen, Alex Dragovic. Ich glaube, es ist auch schön, einmal wieder seine Stimme zu hören. Deshalb habe ich da eine Sprachnachricht bekommen.
Ja, mein Seppi. Also ich kann beginnend nur sagen, dass ich ihm sehr, 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 sehr viel zu verdanken habe. von meiner Seite her. Er hat mich damals raufgeholt zur Kampfmannschaft. Damals war er Co-Trainer unter dem Daxbacher. Hat dann sehr, sehr viel auf mich und auf den David geschaut. Noch am Anfang, da ist der David zu den Bayern München gegangen. Und dann bin ich dort geblieben und er hat immer nach jedem, oder nicht nach jedem, aber oft nach den Trainings mit mir noch 10, 15 Minuten weitergemacht, rausspielen oder lange Bälle oder die Linie entlang lang oder versucht Kopfbälle. War auch ziemlich streng, muss ich sagen. Wenn ich mal, ja, ich vor dem Derby, ich glaube, es war vor meinem ersten Derby, wo ich da eigentlich in der Woche alles gegeben habe und dann komme und sagt, du hast Arsch trainiert, da muss mehr kommen. Und wo ich, durfte nichts zurück sagen, ich war noch 18, 17 und ich habe mir gedacht, hä? Was hat der gesehen, oder? Ich finde, ich habe viel mehr gemacht als in den anderen Wochen. Und der sagt mir, ich habe schlecht trainiert und muss mehr machen. Aber ja, in den jungen Alter ist es auch gut so, dass man dann so ein hatte, was sich da immer fördert und auch dann immer am Boden zurückbringt. Vielleicht, wenn man als Junge dann auch irgendwo versucht, dann irgendwo leicht abzuheben, was ja auch irgendwo normal ist. Und deswegen ist das enorm wichtig. Und ich sage mal, er ist da menschlich wirklich sehr, sehr gut, fachlich auch sehr, sehr gut. Und ja, schade, dass er jetzt einfach nicht mehr bei der Austria ist, aber man weiß ja nie, was der morgige Tag bringt. Und von dem her hoffe ich, dass ich ihn eines Tages wieder sehe bei der Austria als Trainer sogar, weil zurzeit macht das ja auch sehr, sehr gut. Ist auch mal ein guter Anfang, da auch zu lernen, weil oft denkt man sich, ja, Trainer ist immer einfach, aber ja, ist ja nicht so immer einfach. Ich sage immer, heutzutage muss als Trainer mehr Psychologe sein als fachlich. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg da zum Trainieren und dass er sich dann Schritt für Schritt aufarbeitet und dass ich dann irgendwann mal sehe, als Funktionär bei der Austria, aber sonst wirklich kann ich nur Gutes von ihm sprechen und wünsche ihm alles Gute.
Ja, Gänsehaut, pur. Ja, eine Geschichte zum Drago, was ihm eigentlich charakterisiert oder ich habe ständig wo in die Stationen, wo er immer war, habe ich immer ein Leibchen von ihm bekommen. Ne?
Okay.
Und wir haben uns dann immer, wenn er in Wien war oder angerufen, haben wir uns getroffen. Dann war er in Leverkusen, da war ich aber vorher schon. Einen Monat vorher war ich einmal dort, haben wir einmal besucht. Jedenfalls haben wir sie dann wieder beim McDonalds da in Brunn getroffen. Der bringt mir ein Sackerl. Ne? Und ich sage, der Trainer, warten Sie, muss Ihnen noch was geben. Er gibt mir ein Sackerl und ich setze mich ins Auto und denke mir, ja, das ist wieder so ein
Trikot,
genau. Setze mich ins Auto, schau rein, Rolex.
Ja.
Denke ich mir, dass er das Leiberl in ein Rolex-Ding reingebaut, das ist schon komisch. Ne? Ja, dann bin ich halt dann stehen geblieben, wie ich jetzt rauskomme, steige aus, hat einmal Rolex gekauft. Und ja, ich war dann eigentlich beschämt, also ja, ich war vor die Socken rufen und sage, Drago, was ist das? Der Trainer, das müssen Sie noch halten, ich möchte mich bedanken für das, dass wir so geholfen haben und so, sage ich, nein, das kann ich nicht behalten, das ist zu viel. Sagt dann auch der Opa, der heute einen großgezogen hat und immer auch dabei war, hat gesagt, das soll ich ihnen geben und das soll. Also das so wie der Drago eigentlich tickt, wie bescheiden, wie dankbar, dass er ist und wie ehrgeizig, dass er war und macht halt schon riesen Freude, dass man da halt auch irgendwas einmal retour bekommt. Oder ja, es war vielleicht zu viel, aber das hat mich halt dann auch wahnsinnig berührt und deshalb freue ich mich, dass er jetzt wieder bei der Austria ist und dass er der Austria so hilft, wie er halt jetzt im Moment tut.
Du warst dann 4 Jahre offiziell Co-Trainer bei Austria Wien 2 unter Daxbacher und Kurt Hofer ein Spiel. Ja, und dann bis 2006, ich glaube, mit Karl Daxbacher als Cheftrainer zur Kampfmannschaft gekommen.
Nein, der Taxi ist dann gegangen worden und ich bin dann aufgekommen zu Stöger Peter, war Sportdirektor. Der hat mich halt dann angerufen und mir gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Cheftrainer bei der Kampfmannschaft war der Frankie Schinkels.
Frankie Schinkels, genau.
Genau.
Und Didi Konstantini, kurz.
Der ist dann später gekommen.
Später,
ja. Da war auch eine lustige Geschichte, weil der hat mich auch mal angerufen wegen Drago vor seinem ersten Teamspiel.
Der Didi.
Ja. Und sagt, du scheißt dich der an. Und sag ich, was meinst du? Meinst du jetzt leistungsmäßig oder vor die Zuschauer? Weil da war es ja, was haben sie in Serbien gespielt vor 100.000. Und ich habe gesagt, na, vor die Zuschauer wird für den Drago kein Problem haben. Und wenn sie ihm das leistungsmäßig zutraust, kannst du ihm ruhig spielen lassen. Und da hat er halt auch super Leistung dann abgeliefert.
Ich glaube, es muss gewesen sein, die Saison 2009, 2010 bei der Wiener Austria in der Kampfmannschaft. Was ist denn 2009, 2010 passiert? Welche Spiele habt ihr denn da gehabt? Kannst du dich noch erinnern?
Das weiß ich jetzt nicht.
Europacup-Teilnahme.
Okay.
Werder Bremen, Athletic Bilbao.
Ah ja, weiß ich schon, die Saison, ja.
Warst du dabei, nämlich?
Ja.
Was sind deine Erinnerungen an diese 2 Spiele, vor allem auswärts vielleicht?
Ja, Werder war eine tolle Geschichte. Dann ja, ist der Tommy Paritz im Hotel zu uns gekommen und hat gefragt, warum wir nur mit einem Sechser spielen. Das kann ich mich noch erinnern, natürlich. Und ja, Athletic Bilbao war ja auch auswärts und zu Hause.
Genau, ja. Oder, geile Erfahrung, nämlich an in Spanien.
Ja, das waren aber alle Europacup-Spiele.
Ergebnistechnisch, glaube ich, war schlecht, aber oder ja, halt nicht passend. Ajax
Amsterdam war eine geile Erfahrung und. Ja, Barcelona war eine geile Erfahrung und also da haben wir schon richtig nette Destinationen dabei gehabt.
Ich meine, es ist erst 15 Jahre her, aber es ist schon noch sehr präsent bei dir.
Ja, na Wahnsinn. Ja. Ich bin immer vorher scouten hingefahren und dann eben mit der Mannschaft hingefahren und das war richtig eine geile Zeit und eine geile Geschichte.
Wieso bist du dann 2011 entlassen worden bei der Austria? Da bist du freiwillig gegangen? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nein.
War Entlassung,
ja, mit Taxi gemeinsam.
Okay.
Ich war eigentlich ganz eng mit ihm und der Verein, also wir waren glaube ich Dritter oder 3 oder 4 Punkte hinter Salzburg. Wir sind dann Skifahren gefahren wie jedes Jahr mit den Trainers und sind dann dort entlassen worden.
Okay, per Telefon?
Per Telefon, 0800.
Okay. Ja, nicht gerade die feine Englische. Hm?
Ja, nein, war nicht schön, aber ja, ich weiß jetzt nicht, im Fußball ist jetzt... Und für sich wird es schwierig sein, dass man da irgendwie schön entlässt, nach so langer Zeit.
Ja, dann 2012, Leopoldsdorf bei Wien. Ja, war deine nächste Trainertätigkeit.
Warum? Ja, ich hab eigentlich schon die Beratertätigkeit eingeschlagen, mit damals der Jürgen Werner geködert für Stars and Friends und wollte eigentlich trainermäßig nichts mehr machen. Oder wollte, es war eigentlich immer, Trainer ist mein das mache ich sehr gerne und. Und ja, die haben mich halt dann gefragt, ob ich ihnen Hilfe in der Gebietsliga war das damals.
Ja, genau. Ich glaube, bis heute.
Bis heute ist ja jetzt noch Gebietsliga, ja.
Da macht es auch einen Sinn, warum du dann zu Vösendorf gewechselt bist und nicht mehr weiter drauf, weil es einfach die Beratertätigkeit vielleicht nicht
her. Ja, ich habe eigentlich immer gedacht, dass sich das nicht kombinieren lässt und bin dann ja über Zufälle zu Donaufeld gekommen und bin da eigentlich richtig reingekippt dann. Ich habe dann, ja, sagen wir, Wiener Liga und dann habe ich richtig eine geile Mannschaft trainieren dürfen auch wieder und ja, das ist irgendwie, hat sich das dann so positiv entwickelt, wo ich richtig super Burschen auch trainieren darf, die sich wahnsinnig entwickelt haben und jetzt stehen wir dort, wo wir stehen. Also eine richtig erfolgreiche Zeit. Ich habe die alle ganz jung bekommen. Die Schneiders, Van Sanen, Babic, Wolf Manu, also das habe ich alle ganz jung gekriegt und das darf ich schon ja, 5 Jahre oder 4 Jahre jetzt an der persönlichen Entwicklung und an der sportlichen Entwicklung von den Jungs teilnehmen.
Ich glaube, Floris van Zanen, einer der längsten noch Spielenden bei Donaufeld, glaube ich, hat auch gesagt, es ist jetzt während der Saison nicht so gut gelaufen, zwischen September und Oktober, also ergebnistechnisch. Und es gab für ihn einen Knackpunkt, wo er gesagt hat, okay, ja, er ist wieder da und vielleicht auch ein Wachrüttler für die ganze Mannschaft. Du schmunzelst schon.
Nein, weiß jetzt nicht.
Was mir jetzt so einfällt, ist, dass ich jetzt eigentlich schon einer der Spieler bin, der am längsten da ist, also ihn schon ganz gut kenne. Und wir haben schon immer so eine Hass-Liebe-Beziehung miteinander. Also es gibt Tage und Wochen, wo es super läuft, wo wir uns super verstehen. Und es gibt auch Trainings oder ab und zu mal Wochen, wo es gar nicht so gut läuft zwischen uns zwei. Aber ja, das motiviert mich dann auch wieder, wenn der Trainer aus ist, besser zum Trainieren. Und also ich denke auch immer wieder, dass das ganz gut ist. Mir fällt auch ein, dass er mir vor ein paar Wochen, wo wir mal nicht so viele Spiele gewonnen haben, mitten im Training nach Hause geschickt hat. Das war für mich auch ein Erlebnis, das erste Mal sowas passiert ist. Aber das hat auch ganz gut getan. Das war genau vor dem VfC-Match, glaube ich. Da haben wir wieder angefangen mit einer kleinen Siegesserie. Also vielleicht hat das uns gerade in dem Moment ein bisschen geholfen. Sonst, ja, kann ich nicht so viel sagen. Wie gesagt, er ist ein recht zurückhaltender Typ, ganz ruhig, menschlich super.
Ja, wer den Floris van Zanen kennt, ja, der wird mich verstehen. Also ich muss sagen, eine unglaubliche Qualität, was er eigentlich hätte. Holländer halt. Ja, war immer lustig, immer gut drauf. Spielt wahnsinnig gerne Fußball. alles, was nichts mit Fußball zu tun hat, glaube ich, kotzt einem richtig an im Training. Und ja, mit dem kämpfe ich eigentlich seit 4 Jahren immer wieder. Es gelingt mir einmal besser, einmal schlechter, dass ich ihm die Leistung abrufe, die er eigentlich imstande ist zu leisten. Es ist sehr schade, der hat wahnsinnig viel hergeschenkt schon in seiner Fußballerkarriere.
Ja, kann mich erinnern, wie es immer zwischen Wiener und Sportclub ab und zu pendelt.
Ja, aber er hat ja da nirgends gespielt. Er ist eigentlich zu mir erst gekommen und da hat er eigentlich begonnen zu spielen, weil er halt verantwortungslos kickt, der halt dann nicht mit der Retour läuft und vorne halt dann besondere Sachen macht. Aber ich habe ihn sehr gerne. Also es ist ja einer der Jungs, die ich schon fast adoptiert habe, mit Schneider Babic, die ich ja schon sehr lange
kennst, ne?
sehr lange mitgestalten darf. Und da ist ja total witzig, wie es Männer werden. Es ist ja brutal, wie der Pippo jetzt auf einmal auftritt und wie er vor Jahren auf, wie es zu mir gekommen sind, mit 17, 18 und wie sie jetzt auftreten, das macht mir halt wahnsinnigen Spaß.
Was jetzt bei dem Training passiert ist, müssen wir nicht wissen, aber ist als Trainer dann schon einmal so auch, dass man vielleicht sagt, ich setze halt ein Zeichen, auch wenn nichts passiert, heute bin ich einfach generell ein bisschen schärfer, auch beim Training, dass vielleicht munter sind und vielleicht tut dann so eine Aktion vom Flores nicht schlecht, dass man dann eine Gelegenheit findet.
Naja, das unterschreibe ich zu 100%. Es gibt da immer wieder so Phasen, wo du künstlich irgendwas heraufproduzieren musst. Wenn du denkst, es ist keine Energie in der Mannschaft oder es geht zu gut, dann musst du versuchen, irgendetwas zu finden, wo du wieder Energie erzeugst. Das ist ja eine Reibung, muss wieder sein. Und ist bei uns immer das, wir sind zu lieb und zu nett und bei uns rennt immer alles so harmonisch ab. Da muss ich dann ab und zu, schauen, dass ich irgendwelche Reize setze, dass wieder ein bisschen Strom reinkommt, dass wieder Energie da ist und das dann aufschaukelt. Ich glaube, das zu erkennen ist ein wichtiger Faktor für Trainer, dass es wieder hab, dass sie wieder geil sind auf Erfolg und dass sie auch dann geil sind, auch beim Training zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, jetzt in der jetzigen Zeit schon ein wichtiger Punkt Trainer. Also als Trainer, dass das immer wieder erwischt. Dass das alles abrufen, was sie zur Verfügung haben. Ne?
Ich als Gegenspieler, oder habe schon jetzt etliche Male gegen Donnerfeld gespielt, mir fällt persönlich auf, weil du Harmonie ansprichst, es wirkt auf mich so, als wäre schon extrem eingeschweißter Truppen. Das zeichnet euch, glaube ich, auch aus, die letzten Jahre.
Ist mir als Trainer wahnsinnig wichtig. Also mir ist als Trainer wichtig, dass sich der eine am anderen verlassen kann.
Liegt es vielleicht auch daran, dass die Fluchtuationsrate jetzt nicht so brutal ist wie bei den anderen?
Ja, es war jetzt das erste Mal richtig brutal. Wir haben 10 verloren. Bis jetzt war es immer so, dass...
Aber davor war es ja so.
Aber wir müssen das trotzdem entwickeln. Du musst das als Spieler immer wieder... Das eine ist, du musst eine natürliche Arroganz haben, sage ich jetzt immer. Das heißt, dass du überzeugt bist, wenn du rausgehst von dem, was du machst. Dass du überzeugt bist, dass du das Spiel gewinnen kannst. Also das ist einmal meine Grundaufgabe als Trainer, die ich einen Spieler mitgeben muss, ja? Das zweite ist, dass du auch das Gefühl hast, ich kann mich auf meinen
Gegenüber verlassen.
Auf meinen Nächsten verlassen. Genau. Und der nimmt mich mit, wenn es mir einmal nicht gut geht, dann nimmt mich der mit. Und diese Energie und dieses Ding, das muss man in eine Mannschaft reinbekommen. Ist ein Prozess. Und das versuche ich halt meiner Mannschaft immer wieder mitzugeben. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut in den letzten Jahren. Das zeichnet uns auch aus, dass wir nicht diese individuelle Klasse haben, sondern dass wir als Gruppe funktionieren. Und dass ich halt dann aber das Negative ist, dass sich halt auch jeder voll unterordnen muss. Und ich dann ab und zu Individualisten auch auf der Strecke bleiben.
Du hast Donnerfeld übernommen, 2019, 20 glaube ich. Da habt ihr dann abgeschnitten auf Platz 8, dann auf Platz 5 und dann 21, 22 kam die Meistersaison mit Platz 1. Günter Swartz, glaube ich, auch dein Co-Trainer gewesen zu der Zeit. Haben wir da auch ein Message da gelassen.
Ah, schön.
Ja. Und als Trainer, ich traue mir mit Recht zu behaupten, dass in den letzten 2 Jahrzehnten Donnerfeld sicher keinen besseren Transfer getätigt hat, als Erm zu holen. Ich hatte das Glück, dass ich gleich nach meiner Spielerkarriere Erm als Mentor zur Verfügung hatte. Ich habe ihn wahrscheinlich in den 5 Jahren mehr gelernt, als manche Trainer in ihrer ganzen Trainerkarriere jemals lernen werden. Ja, man merkt schon vom Tag 1, wie er gekommen ist. Er hat einfach Vorstellungen, wie er Fußball spielt. Er tut einfach klar und straight den Spieler vermitteln, lebt sich einer vor, wie Fußball gelebt werden muss. Ja, sein Erfahrungsschatz ist unheimlich. Und ja, man kann einfach wirklich bei ihm jeden Tag einfach immer weiter und weiter lernen.
Das war nicht bezahlt. Nein, Günther war ein wichtiger Baustein in unserer Geschichte. hat richtig gut eingepasst mit seinem Wesen und mit seiner Art. Und hat sich auch in diese Jahre entwickelt. Und ich finde es richtig, oder ich freue mich richtig, dass ihm das jetzt bei Cacrando gelingt und dass er die da aus dem Schlamassel zieht. Und ja, dass er halt meine Idee von Fußball angenommen hat. Und ich wünsche ihm alles Gute und ja,
was auch,
guter Junge auch.
Was er auch sagt, was er sehr schätzt, egal zu welcher Uhrzeit, wenn man dich anruft, du bist jetzt da für deine Spieler und auch für deine Trainerkollegen, hebst immer ab. Bist du ein richtiger Menschenfänger, sagt er.
Ist das jetzt positiv?
Nein, oder negativ? Positiv. Ich glaube, dass du die Menschen gut mitreißt, gut mitnimmst, von deinem Weg überzeugen kannst. Das ist damit gemeint, glaube ich, mit dem Kontext, was er mir gesagt hat. Mit dir wird es nie fad und du hast immer einen Spruch auf Lager.
Ja, weiß ich nicht, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber wenn man selbst davon überzeugt ist, dann kann man die Burschen mitnehmen. Oder wenn man das selber unbedingt will.
Ich glaube, das ist auch damit
gemeint. Wenn ich mir das erste Mal das nicht gern aufs Training fahre, ja, dann mache ich was verkehrt. Oder ich fahre jeden Tag gern aufs Training und ich mache das gern und ich bin auch überzeugt von dem, was wir machen. Und dann versuche ich halt die Jungs mitzunehmen und ich habe aber auch richtig eine Truppe, die bereit ist, das zu machen. Und ich habe voriges Jahr so eine OP gehabt und lange Zeit. Und dann habe ich eigentlich erst gemerkt, was für ein Charakter das in der Mannschaft ist, wie die das auch ohne mir gemacht haben. Und wie ich gekommen bin und habe nicht am Platz können und wie sie gekommen sind und wie sich das entwickelt hat. Es war für mich schon sehr emotionales und sehr einschneidendes Erlebnis. Und das hat mich wieder ein bisschen enger zusammengebracht mit den Jungs. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, wenn der Orgulic Felix noch am Platz kommt und sich freut mit uns und wenn mir der Holzmann anruft und wenn da alle, die von uns gegangen sind, eigentlich traurig sind, dass wir weg sind. Ja?
Aus deiner, ja, oder von der Meistermannschaft gibt es ja noch einen Namen, den ich nennen möchte. Christoph Ochraner, der jetzt bei DWL Elektro spielt, haben wir da noch eine Message dargelassen. Geht vor allem darum, dass, glaube ich, mit der Mannschaft einmal fort waren, gemeinsam nach wieder vielen Siegen in der Startliga und der Trainer um 4 in der Früh hebt.
Hallo Korwal, wie ich von dir erfahren habe, sitzt gerade das Happy bei dir. In erster Linie mal liebe Grüße und ja, ich kann natürlich nur Gutes berichten und nur Gutes erzählen über den Seppi. Er war 4 Jahre lang mein Trainer und auch außerhalb haben wir uns gut verstanden und verstehen uns noch immer gut. Hoffe ich wird das Gleiche sagen und jetzt nicht irgendwas anderes. Nein, er ist ein Wiener Typ. Das hat er vom ersten Tag reinbracht. Er ist 2019 gekommen und das war, muss man ehrlich sagen, Donaufeld war im Niemandsland in der Wiener Liga und er ist gekommen und hat von Anfang an diese Siegermentalität reinbracht und ich glaube, alles andere spricht er für sich selbst, wie er den Verein, die Mannschaft entwickelt hat, einzelne Spieler, ist unglaublich und da kann man nur den Hut ziehen. Das sieht man nach wie vor, es ist das dritte Jahr in der Regionalliga, ist wieder vorne dabei, hat jetzt mehr Spieler verloren in dem Jahr und trotzdem rennt's. Und ja, aber eines will ich wissen. Warum, Seppi, warst du damals, als wir mit der Mannschaft dich angerufen haben bei FaceTime um 4 in der Früh, wo wir nach unseren zahlreichen Siegen in der Wiener Liga mal wieder gemeinsam unterwegs waren? Warum warst du da, als ich dich bei FaceTime angerufen habe, warum warst du da wach um 4 Uhr in der Früh? Bist im Wohnzimmertisch gesessen? Warum warst du da wach? Das würde ich jetzt gerne wissen. Danke euch, viel Spaß noch, ciao.
Ich würde es auch gerne wissen.
Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, wirklich nicht, ich kann es nicht. Nein, ich glaube, wir haben danach gefeiert und ich bin danach gerade um diese Zeit nach Hause gekommen und bin noch im Wohnzimmer gesessen und haben noch ein Bier vor einschlafen aufgemacht. Und da haben wir gedacht, jetzt lehne ich mich noch einmal zurück und dann haben diese Wahnsinnigen angerufen.
Ja.
Macht ja auch Freude. Zeigt ja auch von Vertrauen, wenn sie anrufen und dass ja, keine Angst vor Fehlern haben. Sie sollen halt mit allen kommen. Viele Burschen sind das nicht gewohnt.
Ab einem gewissen Rauschpegel, glaube ich, lasse dann auch die Hemmschwelle ein bisschen nach und dann kann das gern passieren.
Wird man vertrauen, da meinst du.
Marcel Holzer, der ist ja auch bei mir daheim gesessen und wir haben über die Ansprachen gesprochen vor dem Match. Vielleicht hast du das dann gehört.
Ja, ich habe es auch gehört. Das hat man mal vorgespielt.
Genau. Und ich habe gesagt, wenn der Josef Michel bei mir sitzt, muss ich ihm das fragen.
Ja.
Jeder Spieler kriegt Inputs vom Match über gewisse Gegenspieler wahrscheinlich oder was heute machen soll, was er letzte Woche gut gemacht hat, vielleicht wieder wiederholen soll, außer beim Holze.
Holzer, einmal zu sagen, das erste Mal, dass er, glaube ich, richtige Wertschätzung erfährt. Und das ist für uns oder generell, glaube ich, ein Top-Spieler, der das erste Mal richtig Vertrauen vom Trainer bekommt und das erste Mal das auch abruft. Für uns ein unheimlich wichtiger Spieler und ein unheimlich wertvoller Spieler. Bezug nehmend auf das, dass er nie angesprochen wird. Erstens einmal das Anlaufen immer jeden Tag, jedes Mal einen Tag vor einem Spiel, so brauche ich nichts mehr sagen. Das zweite ist, ja, erfahrener Spieler und der weiß eh ganz genau, was zu tun ist.
Weil er ein bisschen beleidigt wirkt hat, dass er es nicht kriegt. Ein bisschen traurig, ist immer
wirklich? Ja, naja, er ist immer traurig. Nein, sehr besonderer Spieler. Ich glaube auch, dass er zu viel liegen hat lassen. Und jetzt eigentlich draufkommt, was eigentlich Sache ist. Für mich unverständlich, dass er bei Sportclub nicht gespielt hat. Oder so wenig gespielt hat. So. Weil für unsere Bank oder eine unserer Bank.
Wir kommen langsam einmal zur Abschlussfrage. Davor noch zwei Fragen. Welcher war dein bester Mitspieler damals? Oder der besonderste?
Ich habe so viel gehabt. Rodax Bert Mira.
Gerhard Rodax?
Ja, war natürlich schon ein besonderer Kicker, muss man sagen. Roman Wallner, also nicht der Wallner, den du kennst, sondern bei VfZ. Mhm. War ein besonderer Freund und ein besonderer Mitspieler.
Ja, dann die Gegenfrage dazu. Dein bester Gegenspieler. Ich weiß nicht, ob du mal Europacup-Ding gespielt hast zum Beispiel.
Nein, das so weit habe ich nicht geschafft. Ich war nur ein durchschnittlicher Kicker.
Aber immerhin hast du Bundesliga gespielt.
Ja, hab gern gespielt.
Hat es da vielleicht einen Gegenspieler gegeben, wo du sagst, puh, warst du Mittelfeldspieler, was ich weiß?
Ja.
Mit einem super linken Fuß, sagen viele. Und da frage ich dich gleich noch, wie würdest du dich als Spielertyp beschreiben damals?
Ich denke mir oft, ob es für mich noch eine Position geben würde. Ähnlich wie jetzt der Neffe ist. Ähnlich, ein bisschen ein Geschwindigkeitsproblem, super linker Fuß, viel Spielintelligenz. Wird immer noch gesagt, dass ich zu wenig gelaufen bin oder dass ich mich zu wenig engagiert habe, das ist mir immer noch gesagt. Aber in meinen Rahmen habe ich versucht, immer alles zu geben.
Der Neffe ist ja bekanntlich der Peter Michal. Für die, die es nicht wissen, spielt jetzt in Griechenland, glaube ich.
Ja, Atromitos.
Genau, Atromitos Athen. Ja, dein bester Gegenspieler.
Boaska.
Herbert Boaska.
Ja, das war schon ein Wahnsinn, wenn wir da Stadthalle gespielt haben und waren wir eigentlich froh, dass wir wieder rauskommen ist, wenn man kurz drin war.
Ein Topkicker damals, die Jüngsten werden es ja gar nicht mehr wissen.
Ja, aber ich denke, dass der in der Zeit, wo es jetzt ist, auch noch eigentlich ein super Spieler wäre.
Okay. Einer der wenigen wahrscheinlich, die heute noch mithalten könnten.
Weißt du, das stellt mir die Frage oft.
Oder mit der Geschwindigkeit zumindest.
Ja, nein, ich denke mir oft, wenn ich beim Training zuschaue, denke mir, da könnte ich nicht mitspielen oder hätte ich nicht mitspielen können. Also, die sind so gut. Ich denke mir das wirklich oft. Auf der anderen Seite denke ich mir wieder, okay, die haben überhaupt nichts Schlitzohriges. Die können gar nichts selbst entscheiden.
Mhm. Ja.
Also das hat alles, es hat sich so entwickelt in diese Richtung. Für mich wird jetzt im Nachwuchs zu wenig auf Eigenverantwortung Wert gelegt und zu wenig. Also sie haben nichts mehr Besonderes, wenn ich das so sagen darf.
Auf individuelle Entscheidungen.
Ich habe sehr wenige mit einem besonderen Tool.
Okay.
Was ich meine? Ich sehe jetzt wenige mit einem super, super Schuss.
Okay, für dich geht es nur ums Fußballerische.
Ja.
Okay.
Und menschlich natürlich ist genau dasselbe. Sie kennen keine Konflikte mehr austragen. Das war früher schon ganz was anderes. Mhm. Da haben wir gekämpft in der Kabine und sind dann auf ein Bier gegangen und das war erledigt. Ne? Jetzt ist es schon immer schwierig. Sie sind sehr viel weniger kritikfähig, weil du ganz zu Beginn unseres Gesprächs die Hierarchie oder wie das damals war, ist jetzt unvorstellbar. Unvorstellbar Sachen, die mir widerfahren sind, dass die jetzt gibt. Ich wünsche es auch keinem, dass mit 17 Koffer draußen stehen allein und die irgendwie im Bus bringen müssen. Ne?
Das ist, kann man sich nicht vorstellen.
Nein, ist auch nicht da. Aber das würde jetzt nicht mehr funktionieren, weil die würden nicht mehr kommen. Und das hat sich halt schon sehr verwandelt. Aber eher positiv.
Sepp, kommen wir zur Abschlussfrage. Wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Sehr interessant.
Die habe ich befürchtet, die Frage.
Sportlich, sprich als Trainer und vielleicht auch privat.
Menschlich.
Menschlich, ja.
Ja. Sportlich kann man es nicht sagen, es gibt ja keinen Karriereplan. Ich war jetzt schon überlegt, wenn du mir die Frage stellst, ob ich noch einmal was machen würde weiter oben.
Mhm. Zum Beispiel?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch 2 Angebote gehabt und war halt dann nicht so, dass ich sage, ich würde es unbedingt machen. Also ich glaube jetzt nicht, nein, ich fühle mich sehr wohl, privat wie auch sportlich und halt schauen, was die Zukunft bringt. Ich kann das dann nicht sagen. Oder schwierig zum sagen. Es gibt ja im Fußball keinen Karriereplan.
Nein.
Weil sie immer sagen, Karriereplan als Trainer oder als Trainer ist sowieso unmöglich. Und als Spieler auch. Du musst halt immer Gas geben und dann schauen, wo's hinführt. Ne? Kannst du dann für dich selber immer wieder kurzfristige Ziele stecken. Aber es ist ja so viel dazwischen immer. Es ist Wahnsinn. Mit Verletzung oder ein Trainer will mich nicht. Oder 100.000 Sachen, was da immer wieder dazwischen passieren.
Ja, Sepp, dann überlasse ich dir das Abschlusswort.
Ja, ich sag danke, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war eigentlich auch so nicht gewusst, was passiert jetzt, was kommt auf mich zu, was hat der für Fragen und was weiß der von mir und was weiß der nicht von mir. Aber ja, hat Spaß gemacht und sehr interessant.
Ich sage danke und ja, schau, dass du nicht im Stau stehst, wenn du über die Tangente fährst. Das kann ich dir aber nicht versprechen.
Nein, ich werde mich schon bemühen.
An die Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die 28. Folge von Korbals Podcast, die Drittliga Akustik. Und ich hoffe, wir hören uns bei der 29. Folge wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.